Jesus, der wiederkommende Herr, wenn wir da geschwind im Kopf suchen, wo ist denn da in der Bibel die Rede, dann wird wahrscheinlich den allermeisten sofort das Buch der Offenbarung einfallen. Das ist das Gewohnte. Nun ist dieses Thema Jesus, der wiederkommende Herr, erstaunlicherweise ein durchziehendes Thema, kein Nebenthema, sondern es zieht sich von Anfang an durch die ganze Verkündigung Jesu durch, wird in den Apostelpredigten und Briefen aufgenommen und verdichtet sich dann noch einmal im Buch der Offenbarung. Wir wollen zuerst in einem ersten Durchgang dem nachgehen, einfach mal dem Matthäus. Der Matthäusbericht, so wie es bei den übrigen Themen auch gemacht haben, wo ist denn da die Wiederkunft Jesu Christi Thema? Da heißt zum Beispiel gleich am Anfang, als Johannes der Täufer auftritt, Johannes Matthäus 3, Vers 12, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und dann sagt er, und jetzt kündigt er den Jesus, den Christus an, er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Was Johannes hier ankündigt von dem, der nach ihm kommt, ist offensichtlich nicht eingetreten. So kommt Jesus nicht. Er hat nicht die Wurfschaufel in der Hand. Das heißt, er trennt nicht Spreu vom Weizen. Er kehrt nicht mit eisernem Besen und er verbrennt auch die Spreu nicht mit unauslöschlichem Feuer. Was liegt hier vor? Was ist hier los? Was denkt ihr? Sagt der Johannes etwas Falsches an? Eine falsche. Es kommt das Kindlein in der Krippe, der gute Menschenfreund Jesus, der an keiner Stelle irgendjemand verdammt, sondern im Gegenteil jedem nachgeht mit letzter Liebe. Bitte? Das ist noch nicht der Schluss. Das ist noch nicht der Schluss, aber der Johannes hat es erwartet, der nach mir kommt, wird. Wir stehen hier an einer ganz wesentlichen Stelle biblischer Prophetie. Johannes ist Prophet und er sieht deutlichst und klar, was kommen wird. Aber jetzt stellt euch das vor, ich möchte es an diesem Bild verdeutlichen, man steht auf dem Gipfel eines Berges. Und nun sieht man über die Berge hinweg und dort sieht man dann den höchsten Gipfel. Der ist ganz klar im Blick. Man sieht nicht die Täler, die da dazwischen sind. Die Vorgipfel sind auch nicht in solcher Klarheit sichtbar, sondern man sieht den höchsten Gipfel und auf den konzentriert sich alles. Das sieht Johannes hier. Der Prophet Johannes, der Seher Johannes, sieht den höchsten Gipfel, nämlich den wiederkommenden Herrn als den Weltenrichter. Das Ende der Weltgeschichte, dass Jesus, der direkt nach ihm kommt, der ja zu seinen Lebzeiten lebt, der gekommene Christus ist, das bezeugt er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Aber er bezeugt jetzt den letzten Gipfel. Biblische Prophetie zeichnet nicht jede einzelne Wegstrecke nach, sondern hebt einzelne entscheidende Punkte deutlichst heraus. Darum haben wir auch, wir haben das schon einige Male gesagt, es gibt für das Ende dieser Welt, wenn wir es positiv ausdrücken, es gibt für die Wiederkunft Jesu keinen Fahrplan oder Zeitplan. das gibt es nicht. Und alles, was ich jetzt in diesen Monaten da zusammenbraue, die vielfachen Anspielungen auf das Jahr 2000 und was da sein wird und wie entscheidend und wie wichtig, das ist unbiblisch. Unbiblisch. Nur in Klammern gesagt, das Jahr 2000 ist eine reine Annahme. Nach den vielen Kalenderreformen in den zurückliegenden Jahrhunderten unter Beginn der Zählung wären wir heute eigentlich schon im Jahr 2004. Ist die Zeitenwende längst vorbei. Das ist ein gesetztes Datum. Das gilt so gar nicht. Wir sollten ja nichts an der Zeit aufhängen. Wisst ihr, das ist, ich möchte mal so ausdrücken, die Lebenstragik von Johann Albrecht Bengel. Einer unserer begnadesten Gottesmänner in den letzten Jahrhunderten hier in Württemberg. Er hat eine ganz überwältigend wichtige Arbeit für uns alle geleistet. Bengel hat alle erreichbaren Bibelhandschriften, wie sie durch die Zeiten überliefert worden sind, miteinander verglichen. Die erste Feststellung hat geheißen, es sind ungefähr 24.000 verschiedene Lesarten in den Bibelhandschriften drin. Und jeder, der das zuerst sagt, wird sagen, Mensch, dann kannst du ja dem nicht vertrauen. Ist ja unmöglich. 24.000 verschiedenste Lesarten. Und dann hat er angefangen, bis auf die letzte, in 28-jähriger Arbeit, alle diese Lesarten miteinander zu vergleichen. Und dann ist er zur Feststellung gekommen, man kann das Punkt für Punkt nachlesen, der vorliegende Bibeltext ist in allem grundsätzlich vertrauenswürdig. Und es gibt keine einzige Lesart, die den Bibeltext grundsätzlich in Frage stellen würde. Das ist eine ungeheuer wichtige Arbeit. Und nimmt ganz arg vielen Kritikern und Zweiflern den Wind aus den Segeln. Aber daneben hat er noch etwas anderes getan. Er hat nämlich aus den Zahlenangaben, die er im Alten und Neuen Testament gefunden hat, einen Zeitplan erstellt für die Wiederkunft Jesu. Und hat ein genaues Datum genannt. Und als dieses Datum heranrückte, Bengel war ein hochangesehener Mann, sind bei uns in Württemberg aus dem Schwarzwald, aus dem Remstal und aus anderen Gegenden viele, viele aufgebrochen, dem wiederkommenden Messias entgegen nach Osten. Sie sind gekommen bis in die Weiten Russlands und sind dann dort geblieben, haben sich dort angesiedelt. Denn das Datum ging vorbei, ohne dass etwas geschah. Das hat Bengel nicht ernüchtert. Er hat ein zweites Mal das alles neu durchgerechnet und ein zweites Datum angegeben. Und auch dieses Datum ging vorbei. Bengel hat dann gesagt, es ist schon richtig, aber ich habe einen Rechenfehler. Irgendwo in meiner Rechnung muss ein Rechenfehler stecken. Und er hat es noch einmal probiert und ein drittes Datum genannt. Dieses Datum lag aber so weit weg, dass er wusste, da lebe ich nicht mehr. Auch dieses dritte Datum ist verstrichen, ohne dass etwas geschehen ist. Jesus sagt deutlich und klar, ihr wisset weder Zeit noch Stunde. Es gibt keinen Zeitplan und keinen Fahrplan. Fritz Grünzweig hat immer gesagt, aber es gibt einen Stationenplan. Das gibt es schon. Da kommen wir heute Abend noch drauf. Aber dass wir dieses für uns ganz fest im Ohr haben, überall dort, wo euch Termine, Zeiten, genaue Daten genannt werden, das kann nicht aus dem Geist Gottes sein. Das ist nicht so. Wie oft hat Jesus diese Aussagen und diese Gleichnisse Der Menschensohn wird überraschend kommen. Er sagt sogar zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Also diese erste Aussage des Johannes, er sieht schon bis hin zur Wiederkunft Jesu als dem Weltenrichter. Jesus selber in der Bergpredigt, in seiner ersten grundsätzlichen Predigt, nimmt er dieses Thema auf und sogar an entscheidender Stelle, Matthäus 7, ab Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und jetzt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Da redet Jesus von sich, von seiner eigenen Person und nimmt das auf, was Johannes gesagt und gesehen hat. Ich bin der, der am Ende dieser Zeit das Gericht vollziehen wird. Ich nehme jetzt einmal einen Vers, der ein wenig Mühe macht. Matthäus 10, Vers 23. Jesus sendet seine Jünger zur Mission in Israel zunächst. Er sagt ihnen voraus, kommende Verfolgung, ihr seid wie Schafe mitten unter den Wölfen. Und jetzt kommt dieser Vers, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Und so ist es zunächst geschehen. Das Zeugnis der Christen innerhalb des Israellandes, damals in der frühen Christenheit, war schnell aus. Das Judentum hat die Christen radikal ausgetrieben. Da steht ein Name dafür, den wir sonst in ganz anderem Zusammenhang kennen. Wer? Der Saulus, der Paulus. Und schon ab dem Jahr 60, 30 Jahre nach dem Kreuz Jesu, ist kein Christ mehr im Israelland, alle vertrieben. Und das ist bis heute so. Ihr werdet mit den Städten des Judentums nicht zu Ende kommen. Wie ungeheuer schwierig ist Mission, christliches Zeugnis heute in Israel. Wie ungeheuer schwierig. Es gibt sogar ein Missionsverbot. Die Gesetze, die jetzt vorgesehen sind, wahrscheinlich werden sie so nicht verabschiedet, aber sehen sogar schwere Strafen vor für jede christliche Mission im Israelland. Jesus hat schon recht. Das ist eine dieser für uns bedrückenden Wegstrecken des Gottesvolkes, die Zeit der Verstockung Israels. Die ist noch nicht zu Ende. Aber wir warten auf den Tag, von dem der Apostel Paulus schreibt, Römer 11, ab Vers 25, dann wird sich Israel bekehren, wenn die Fülle der Heiden eingegangen sein wird. Zacharia 12, Vers 10, wenn sie den sehen werden, in den sie gestochen haben. Israel wird sich bekehren als Ganzes bei der Wiederkunft Jesu. Dann werden sie klagen über ihn. Und dann wird das aufsteigen, was Jeremia sagt, Jeremia 31, 18, bekehre du mich, so will ich mich bekehren, der neue Bund. Wir merken schon, eine ganz wichtige Station, wohl die entscheidende Station, an dem die Vollendung Endung zu sehen ist, ist Israel. Das Volk Israel. Die ist der irdische Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Wir kommen noch einmal drauf zurück, jetzt Matthäus 11, die Verse 10 und 14. War das letzte Mal schon Thema Jesus wahrer Gott, dass Elia zunächst kommen muss. Und dann sagt Jesus das. Er redet von Johannes, dem Täufer, dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und dann sagt er, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wir blicken zurück auf den Propheten, auf den letzten, den Malachi und zuletzt Malachia. Da kommt es ja in Kapitel 3, Vers 23, so schließt die gesamte biblisch-prophetische Linie ab, dass hier auf das Ende der Zeit gedeutet wird. Und so heißt es dann am Schluss, siehe, ich will senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Elia, der Gottesbote, der den Boden bereitet, dass Menschen noch umkehren können. Durchgängiges Thema in der Verkündigung Jesu, nicht irgendwie ein Seitengedanke. Noch ein schwieriger Vers, Matthäus 16, Vers 27 und 28. Da sagt Jesus an entscheidender Stelle seiner Predigt zu den Jüngern, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Was leiden da die gelehrten Theologen nicht alles davon ab? Und sie sagen Jesus direkt, er habe sich geirrt. Einer hat es so formuliert, Jesus hat erwartet, das Reich Gottes bricht herein und gekommen ist die Kirche. So ganz die Kirche. Den wir kennen und viele verehren ihn hoch, aber an dieser Stelle seiner Lehre hat er Gift in die Jesusgemeinde getragen, Albert Schweitzer. Er hat ein dickes Buch geschrieben, in dem er nachweist, Jesus hat sich geirrt. Jesus hatte eine Naherwartung und da ist er völlig gescheitert. Ist nichts geschehen. Das, was der Petrus sagt, das hat Schweitzer direkt getan in seinem Buch. Sie werden spotten und sagen, wo bleibt denn das Wiederkommen eures Herrn? Was ist denn da damit? Wie ist dieser Vers zu verstehen? Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier und es stehen ja die Jünger vor ihm und wohl noch einige Zuhörer, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Was ist mit dem? Hat sich Jesus geirrt? Weil die Jünger sind inzwischen alle gestorben. Wir müssen genau lesen. Bitte. Sie haben ihn gesehen in seinem Reich, aber nicht kommen sehen. Ja? Nein, wir müssen genau lesen. Es ist nur deshalb, weil diese beiden Verse so eng aufeinander folgen. Jesus hat hier ein doppeltes Thema. Einmal in Vers 27, der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun. Da ist die letzte Wiederkunft. Jesu ist das Thema. Und jetzt ist ein anderes Thema in Vers 28. Die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Da steht ausdrücklich nicht in der Herrlichkeit mit seinen Engeln, sondern in seinem Reich. Und wann sehen ihn die Jünger so? Schon vorher. Nachher, nach dem Berg der Verklärung. Wo ist Jesus vor ihnen als König des Reichs? Der Auferstandene. Mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Da steht der König des Reichs da. Noch nicht der, der mit den Engeln in der Herrlichkeit des Vaters kommt, sondern jetzt steht vor ihnen nach der Auferstehung der König des Reiches. Das ist hier gemeint. Man muss nur einfach den Wortlaut lesen. Dann versteht man auch die Schrift. Dann versteht man sie auch. Matthäus 23, Vers 39. Ich gehe einfach mal einige Predigten Jesu durch, damit wir merken, es geht nicht um ein Nebenthema, sondern um ein zentrales Thema. Jesus auf dem Ölberg. Er weint über Jerusalem und klagt über diese Stadt. Und dann sagt er, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht. Gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Und jetzt sind wieder zwei Ereignisse im Blick. Wann sehen Sie ihn so? Wann sprechen Sie das so? Gelobt sei der, da kommt, in dem Namen des Herrn. Beim Einzug in Jerusalem. Und so werden Sie rufen bei der Wiederkunft. Wieder diese beiden Gipfel. Natürlich ist die entscheidende Zusammenfassung, wo Jesus das zum wichtigsten Thema macht, Matthäus 24. Da fragen die Jünger ausdrücklich, als er auf dem Ölberg saß, Vers 3, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein? Für dein Kommen und für das Ende der Welt. Die Jünger wissen das. Zwar offensichtlich, und wir haben es jetzt im Schnelldurchgang gehört, immer wieder Thema Jesu. Seine Wiederkunft. Und jetzt wollen sie genauer wissen. Das ist ja das, was uns alle brennend interessiert. Ganz brennend. Sie fragen nach dem Wann. Wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein? Die Wann-Frage beantwortet Jesus so nicht. Aber er gibt ihnen jetzt deutliche Wegzeiger, Stationen. Nenne einmal aus diesen ersten Versen 10 Zeichen. Das erste Zeichen, der erste Wegzeiger, dass diese Welt zu Ende geht, dass Jesus wiederkommt, die zunehmende Verführung. Die zunehmende Verführung. Er sagt es ja, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und in Vers 24 spitzt er noch zu, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Lasst uns ganz nüchtern das einfach einmal jetzt ohne Wertung festhalten. je näher es zur Wiederkunft Jesu geht, umso stärker wird die Gewalt der Verführung, der Sog der Verführung. Und zwar unter christlichem Namen. Unter christlichem Namen. Falsche Christusse. Bis hin zu dem, was er sagt, sie werden große und Zeichen und Wunder tun. Je näher es an die Wiederkunft Jesu geht, umso erstaunlichere Zeichen und Wunder werden durch Menschen geschehen. Aber zur Verführung, dass wir hier ganz klaren Kopf behalten. Darum ist es heute, jetzt in unserer Zeit, ganz arg wichtig, gesunde Lehre zu haben. Das biblische Wort, so wie es dasteht, festzuhalten und sich nicht wegbringen zu lassen. In dem Moment, wo wir anfangen, und ich nenne jetzt einige dieser Versuche, der eine Versuch heißt zum Beispiel, das ist nun der ganz ekstatische, das ist schon recht, was dasteht in der Bibel, aber wir wissen noch mehr. Unsere Prophetin, die unsere Gruppe leitet, hat persönlichen Kontakt zum Christus und empfängt von ihm Botschaften. Es gibt es heute zuhauf, auch in Deutschland. Da wird das biblische Wort verlassen. Jetzt zählen die Botschaften des Propheten oder der Prophetin, die diese Gruppe leitet. Lasst euch nie von irgendjemand etwas sagen, der sagt, ich weiß mehr als die Bibel. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht bis ans Ende der Welt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte nicht. Es gibt es, dass Menschen auch heute prophetische Schau haben, aber das muss geprüft werden am biblischen Wort. Und wenn's mit dem übereinstimmt, preist den Herrn. Aber wenn es dem widerspricht, steht das Wort da. Das Zweite, was heute sehr viel verbreitet ist an Verführung, dass es heißt, jawohl, das, was da geschrieben ist, das ist schon richtig, das ist auch sehr gut für damals. Heute muss man das anders sehen. Das kann man so nicht mehr stehen lassen. Denn gleich das schärfste Beispiel, um das heute die Auseinandersetzung in so großem Maße geht. Der Apostel Paulus, das geben nun auch selbst die Kritiker zu, der lehnt eindeutig und klar gleichgeschlechtliche Liebe, Homosexualität ab. Aber sagen Sie, er war noch nicht aufgeklärt genug. Würde Paulus heute leben, und zum Beispiel den Römerbrief schreiben, dann wüsste er nach dem neuesten Stand der Forschung, dass zum Beispiel, wie behauptet wird, Homosexualität in den menschlichen Genen angelegt ist. Nur in Klammern gesagt, was völlig umstritten ist. Und dann würde er das so nicht mehr schreiben. Das ist zeitbedingt. Das ist die zweite Linie, wie das biblische Wort ausgehebelt wird. Das sei zeitbedingt. Dem ist nicht so. Sondern das, was geschrieben ist, ist geschrieben, um bis ans Ende der Zeit Leitlinie für die Jesusgemeinde zu sein. Ist nicht zeitbedingt. Ist zwar in der Zeit geoffenbart, aber ist Leitlinie bis ans Ende der Zeit. Und das halten wir unbeirrbar fest. Wo wir das biblische Wort auf unserer Seite haben, sitzen wir immer am längeren Hebel. Auch wenn man ausgelacht wird, für rückständig erklärt. Wir müssen jetzt natürlich in Details gehen, das lohnt sich auch einmal. Zum Beispiel die Frage, ihr kennt sie ja alle, ja dann, dann müssen die Frauen natürlich auch Kopftücher tragen. Also steht's ja da. Lasst uns sehr vorsichtig sein. Was steht denn da? Wir müssen wörtlich genau lesen. Es steht dort da, die Frau habe eine Macht auf ihrem Haupte. Da steht nichts vom Kopftuch. Das ist Interpretation, so hat man das ausgelegt. Wir müssen so sagen, es ist nicht deutlich, was hier gemeint ist. Was das heißt, die Frau habe eine Macht auf ihrem Haupt, es ist wahrscheinlich der Ausdruck dessen, dass die Frau dem Manne zugeordnet ist, aber keine Kopftuchpflicht. Und in diesen ganzen Fragen, da heißt es am Schluss, der Apostel Paulus erklärt ausdrücklich, das ist bei uns eine Frage der Sitte. Da geht es nicht um Heilsnotwendiges, dass man das auch auseinanderhält. Was ist im Pietismus schon da an Gesetz aufgerichtet worden? An einem Halbsatz, so steht es im 5. Mosebuch, die Frau trage keine Männerkleider. Man muss den anderen Satz aber auch dazu lesen, und der Mann keine Frauenkleider. Seltsamerweise hat man das immer überlesen und gar nie davon gesprochen. Was steht denn da dahinter? Da steht die Abwehr der Geschlechtskulte Kanaans dahinter. Und die Frage der Männerkleider für eine Frau ist keine Hosenfrage, sondern Männer- und Frauenkleider bis heute im Orient, in all diesen Ländern, unterscheiden sich nicht wie Rock und Hose, sondern das Männergewand, dieses lange Gewand, ist körpereng geschnitten, weil der Mann in der Tätigkeit steht. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ich sonntags den weiten Talar anhabe, da kann ich nur gemessene Schritte machen. Dem Moment, wo ich anfange springen, haut es mich um. Den muss ich immer bei jedem Schritt hochnehmen. Das Männergewand ist als Arbeitsgewand geschnitten. Das Frauengewand ist im Schnitt völlig gleich, aber weit geschnitten, figurverhüllend. Das ist der Unterschied. Die Frau trage keine Männerkleider. Das hat geheißen, eine Frau soll sich nicht so kleiden, ich sage es mal ganz lapidar, dass sie mit ihrem Körper die Blicke der Männer reizt. Das hat es geheißen. Und das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, wie das ist bei Männern und Frauen. Kann jeder für sich entscheiden. Das ist eine Schutzbestimmung für die Frau. Um diese Fragen geht es uns jetzt nicht. Aber ihr merkt, wenn man das biblische Wort genau liest, dann hört man auch, in welcher nachgehenden, helfenden, zurechtbringenden Weise dieses Wort da ist. Das dritte, ich nenne jetzt diesen Irrweg der Verführung, ausdrücklich heißt, du musst die Bibel buchstabengenau nehmen. Buchstabengenau. Eine zugespitzte Wörtlichkeit, also zum Beispiel der Karl, der sagt am Morgen beim Frühstück zu seiner Frau, du Kathrin, lass uns alles zusammenpacken, wir ziehen aus. Die fällt fast vom Stuhl, sagt ja Karl, was ist denn heute los? Was kommt dich an? Sagt, du hast du nicht heute Morgen die Losung gelesen. Geh heraus aus deinem Vaterhaus. So. Jetzt will der Karl zusammenpacken. Das biblische Wort ist wörtlich zu nehmen, aber in seinem heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Das wurde dem Abraham gesagt. Das kann durchaus einen so treffen, dass er an einem Morgen am Frühstückstisch sitzt und dass ihn dieses Wort so trifft, dass er merkt, jetzt will Jesus, dass ich alles andere lasse und ganz ihm gehöre. Aber es ist nicht für alle verbindlich in dem Sinn. Eine übertriebene, zugespitzte Gesetzlichkeit gegenüber dem Wort. Das ist das große, erste, wichtigste, sich immer mehr zuspitzende Zeichen. Zunehmende Verführung, wegbringen vom biblischen Wort, können wir ganz kurz sagen. Das zweite Zeichen, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Eigentlich wörtlich Kriegsdrohungen. Wir sind in den letzten Tagen genug eingedeckt worden. Das nimmt wirklich Überhand. Das dritte Zeichen. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Ein Volk gegen das andere, eigentlich müsste man wörtlich so übersetzen, das ist ja gemeint, ein Volk ist eine Nationalität. Das erleben wir. Zum Beispiel, was uns fast täglich in den Nachrichten entgegenkommt, das Volk der Kurden. Das ist zwar kein eigener Staat, aber eine eigene Nationalität. Kämpft um seine Freiheit, erhebt sich. Die damalige Sowjetunion war eigentlich ein Nationalitätenstaat. Da sind mehr als 100 verschiedene Nationen unter der Zwangsherrschaft des Kommunismus zusammengespannt gewesen. Und das heutige Russland, da ist nur ein Teil der Bewohner Russen, sondern es sind immer noch mehr als 60 Nationen, die da zusammengespannt sind unter der Vorherrschaft des Kreml. Und das kriselt ständig. Es kriselt ständig. Wir in Deutschland bekommen da wenig mit, weil wir sind als Deutsche eine Nationalität. Wir haben zwar verschiedene Stämme, die Bayern und die Schwaben, und die Sachsen und was weiß ich, aber wir haben kein eigenes Nationalgefühl, wir Schwaben zum Beispiel, und würden jetzt losschlagen und sagen, wir wollen aber nicht weiter mit den Bayern in einem Land sein, in einem Staat. Das ist ein Ansatz da davon, von einem übersteigerten Selbstbewusstsein. Aber wir sind als Deutsche eine Nation, wir haben keine anderen Nationalitäten unter uns in dem Sinn. Und das, was wir heute erleben weltweit, sind in der Regel nicht mehr Völkerkonflikte, sondern Nationalitätenkonflikte. Und ein Königreich gegen das andere, in unserer heutigen Sprache würden wir sagen, eine Ideologie, eine Heilslehre gegen die andere, das erleben wir heute. Wie erhebt der Islam als Ideologie, als Heilslehre. Wie steht er auf? In Indien erleben wir das ständig hautnah. Ich war so selber mittendrin, wenn die auf sich einprügeln, da kann man nur den Kopf einziehen und springen. Wenn die Moslems und die Hindus aufeinander losgehen, das gibt immer und immer wieder Tote. Die Ideologien werden immer aggressiver. Die Heilslehren, die Religionen. Man hat immer gesagt, der Hinduismus, das ist eine tolerante Religion. Ja, Pustekuchen. In dieser zuspitzenden letzten Zeit, es wird immer militanter. Das vierte Zeichen, das fünfte Zeichen, es werden Hungersnöte sein. Bei uns gerade nicht, aber wissen wir, dass weltweit 2/3 der Weltbevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Zwei Drittel der Weltbevölkerung. Das sind fast 4 Milliarden Menschen. Die haben nie das Problem zu überlegen, wie nehme ich gezielt ab. Sondern die haben täglich das Problem, wie bekomme ich so viel zu essen, dass ich weiterleben kann. Das ist heute weltweit so. Dabei ist das, was die Erde an Lebensmittel bietet, durchaus genügend. Es würde ohne weiteres ausreichen, das Doppelte der jetzigen Weltbevölkerung gut zu ernähren, wenn nur gerecht geteilt würde. Die Hungersnöte sind nicht von Gott, sondern die sind menschengemacht. Die sind Menschen gemacht. Das nächste Zeichen, das Jesus nennt, es werden Erdbeben sein, hier und dort. Das haben sie in Nagano gemerkt und haben noch gewitzelt drüber, die Reporter. Stärke 5 auf der Richterskala, die hat es kräftig durchgerüttelt dort. Vergeht fast keine Woche, wo nicht die Fernsehbilder uns das ins Haus liefern, Afghanistan und in vielen anderen Ländern der Erde. Dann, nächstes Zeichen, es wird Verfolgung der Gemeinde sein. Sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Weltweit. Die Wirklichkeit der bekennenden Jesusleute. Weltweit. Ich erlebe das ja mit, ich habe es immer wieder erzählt, wie das zum Beispiel in Indien ist. Da ist es ganz wörtlich, sie werden euch preisgeben und euch töten. Der Abfall wird überhand nehmen, das 8. Zeichen, werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Das ist eine große Scheidung in diesen Ländern. Das haben wir auch erlebt. Ich komme an einen Ort, wo ich früher immer wieder gepredigt habe im Dschungel und dann sage ich, ja wie, die Kirche ist gar nicht mehr da. Ja, sagt der Singh, weißt du, dieser Evangelist, Ezekiel hat er geheißen, Ezekiel, der hat mit den Terroristen ganz eng zusammengearbeitet. Der hat alle unsere Vorhaben ihnen mitgeteilt und sie damit instand gesetzt, vieles zu stören. Jetzt ist rausgekommen und er ist mit einer ganzen Gruppe zu ihnen jetzt offiziell übergelaufen. Es tut fürchterlich weh. Untereinander verraten, abfallen. Jesus nennt ausdrücklich dann als 9. Zeichen viele falsche Propheten. Viele falsche Propheten und werden viele verführen. Es wird auch die Bilder gesehen von diesem Prophet, der da bei dem Komet, wie hat er geheißen, der da? Al-Bob. Und da haben die sich alle mit blauen Gewändern da hingelegt und Reisegeld neben sich und alle miteinander umgebracht, weil ihr Prophet gesagt hat, der holt euch ab. Schrecklich. Das ist nur die Spitze eines Eisberges. Ihr könnt heute in keine einzige Buchhandlung mehr gehen, eine normale Buchhandlung, wo nicht immer größere Wände mit solchen Büchern, Esoterik, Parapsychologie und was es da alles gibt, bis hin zum Okkultismus. Das lesen die Leute heute, nach dem gieren sie. Und das letzte Zeichen, das Jesus hier nennt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Das heißt, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, die Ungerechtigkeit. Ich habe kürzlich einen interessanten, kurzen Artikel gelesen, wo ein Fachmann schreibt, im Grunde sei es unmöglich, unser deutsches Steuerrecht wieder so zu reformieren, dass es gerecht wäre. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Wir Normalmenschen, gell, wir zahlen treu und brav. Die Großverdiener, die haben ihre Schlupflöcher und kriegen noch raus. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Von dem Fraule, was gerade 320 Mark Rente kriegt, und die kriegt den Brief von ihrer Krankenkasse, dass sie den Gerichtsvollzieher schicken, wenn sie die 20 Mark Krankenhausnotopfer nicht schnellstens bezahlt. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Jesus weiß, wovon er redet. Wenn ich jetzt diese Zeichen hintereinander gesagt habe, Jesus sagte nachher, wenn ihr das alles seht, dann wisst, dass die Zeit nahe ist. Dann wisst das. Natürlich in dem Moment, wo ich jetzt das alles weiß, ja so, das spitzt sich heute zu, das ist alles gesammelt da. Ihr könnt den Versuch machen und eine größere Tageszeitung einmal mit dem Rotstift lesen, indem ihr Matthäus 24 von Vers 3 bis 14 nebendran legt und dann jedes Mal, wenn eines dieser Zeichen in dieser Tagesausgabe kommt, einen roten Strich. Es wird kaum eine Tagesausgabe geben, wo nicht alle Zeichen drin sind. So deutlich ist das heute. So deutlich. Wenn man das so geballt sieht, darf ich es einmal so persönlich fragen, weil das ist ja ein ganz persönliches Thema. Wenn es jetzt so wäre, dass Jesus nächsten Dienstag kommt, was würdest du jetzt tun? Jubeln? Oder erschrecken. Wenn ich dem jungen Bräutigam sage, deine Braut hat vorher angerufen, morgen kommt sie, der wird doch jubeln. Wenn er erschrickt, neues Letz. Ich kann mich selber ein ganzes Stück weit in dem jetzt prüfen. Würde ich jubeln oder zutiefst erschrecken? Sicher ist auch ein Stück Schreck dabei, denn wer kann vor ihm bestehen? Wer kann das? Aber überwiegt die Freude der Erwartung? Wenn der Schreck bei dir überwiegt, dann frag den Geist Gottes in dir, warum das so ist. Warum das so ist. Dann leg das ab, was da noch zum Schrecken treiben kann. In diesem Kapitel, da redet Jesus jetzt ab Vers 15 von der großen Bedrängnis. Und jetzt geht es um Israel. Israel ist das Zeichen. Wenn ihr sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch Daniel, wir wollen da jetzt nicht näher eingehen drauf, jetzt kommt die Zeit des Antichristen, der schließlich in konzentrierter Form das Israel-Problem lösen wird. Israel wird in große Trübsal kommen, dieses Volk. Wenn wir die gesamte biblische, heilsgeschichtliche Linie aus dem Alten und Neuen Testament zusammenfassen, ist das, was heute geschieht, wird sich immer mehr aufgipfeln. Und dieses, der heutige Staat Israel, der sitzt ja wie in einer Zange. Auf der einen Seite das unnachgiebige, bis an die Zähne hochgerüstete Syrien. Und auf der anderen Seite das fast teuflische Irak. Da sitzen sie mittendrin. Man muss in den letzten Tagen das verfolgt haben. Wir haben immer auf den Irak geschaut und was da war. Man muss verfolgt haben, was in Israel geschehen ist. Habt ihr das so? Das kommt in der Tagesschau, wenn es überhaupt kommt, geschwind als 30 Minuten Kurzfüller, wie die ganzen Menschen im Land anstehen und die Gasmasken anprobiert werden. Welch ungeheure Angst unter den Leuten ist, weil es keine Gasmasken gibt für die Babys. Das kann man gar nicht konstruieren, dass die letztlich gesichert sind. Wie gezeigt wird, wie das in jeder israelischen Wohnung heute ist, dass ein Raum luftig gemacht wird. Weil sie wissen, es kann morgen, kann sofort der Gasangriff erfolgen durch den Irak. Sie sind gerüstet. Was da für Angst ist in diesem Land. Und wie Israel unter Druck steht, es gibt wohl kein Land auf dieser Erde, wo mehr Menschen wegen Depressionen behandelt werden als Israel. Muss man auch wissen. Das muss man auch wissen. Und sie haben nicht den, sie erkennen ihn noch nicht, der die Seele froh macht. Israel wird unter großen Druck kommen bis hin zu dem, dass die Welt, die Staatengemeinschaft gemeinsam unter Führung von Gog und Magog, und da spielen wir eine entscheidende Rolle, das vereinigte Europa mit der Führungsmacht Deutschland, wird gegen dieses Israel antreten. Und sie werden Jerusalem in den Griff bekommen und fast erledigt haben, und dann wird der Messias kommen. Israel muss noch eine ganz schwere Lektion lernen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Israel heute setzt auf Heer und Kraft. Und sie haben sich ungeheure Voraussetzungen geschaffen. Israel wird wohl die Atomwaffe haben. Und weh dieser Welt, das wissen sie alle, sonst wäre schon längst zur Explosion gekommen. So klug sind die arabischen Staaten auch, wenn wir dieses Volk an den Rand der Existenz treiben und sie setzen Atomwaffen ein, dann sind wir alle miteinander erledigt. Was sind die Araber in einer Zwickmühle? Der Arafat hat in den letzten Tagen in ungeheurer Hektik verhandelt und wollte vom Irak die Daten, welches Gift sie haben, damit die Palästinenser sich schützen können. Weil sie sind ja mit betroffen, sie wohnen ja direkt dort und der Saddam Hussein hat sie ihnen nicht gegeben. Sein Wirrwarr dort, da spitzt sich alles zu. Jesus nennt das, das ist das Zeichen, Israel. Und dann heißt es ausdrücklich, nachdem, dann wird kommen der Menschensohn. Auch hier steht ja in Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschieht. Wieder sagen die Theologen, da seht ihr es, er meint die damals lebende Generation. Nein, man muss zuhören, von was hat Jesus gesprochen? Von Israel. Und jetzt sagt er, dieses Geschlecht, und das ist ja das große Wunder. Im Jahr 130 nach Christus war das Israelland Israel frei. Bei Todesstrafe war es einem Juden verboten, im Israelland zu wohnen. Da haben die Römer endgültig die Judenfrage in Israel gelöst. Ganz endgültig nicht. droben in den Höhlen bei Bet Shean. Da drunten, wer einmal drin war bei den Sarkophagen, da drunten haben einige der Rabbis sich versteckt und haben ihren Fuß im Israelland gelassen. Und dann wurde dieses Geschlecht, die Israeliten, zerstreut unter alle Völker. Und nach 1900 Jahren, da sind sie wieder da. Nicht untergegangen, dies Geschlecht wird nicht vergehen. Wie ist das bei uns, wenn der Onkel Paul ist ausgewandert in der vorigen Generation und wenn heute seine Kinder zu Besuch hierher kommen, ja, die können nur noch Englisch. Ausdrücklich sagt Jesus noch einmal in Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater, der irdische Jesus, weiß das nicht. Wichtig. Aber er fordert dazu auf, mit diesem Gleichnis, wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage euer Herr kommt. Dieses wachet, das heißt in gespannter Erwartung. Oder sagen wir so, ich bin tatsächlich jederzeit bereit. Mit diesem Zittern in meinem Leben, Herr, wenn du kommst, du wirst viel Unvollkommenes auch an mir sehen, auch was ich falsch mache, aber ich freue mich auf den Augenblick, wo du da bist, wo ich ganz mit dir zusammengehöre. Das ist der Grundton der Freude im Leben eines Christen. Ich fasse einmal zusammen. Es steht biblisch fest, die Wiederkunft Jesu ist hervorragendes Thema in seiner eigenen Predigt und im ganzen Alten und Neuen Testament. Es ist kein Neben- und Seitenthema. Zweitens, das Datum der Wiederkunft Jesu ist uns biblisch nicht bekannt. Ganz wichtiger Satz. Wir werden in Zukunft, in den nächsten Monaten, immer mehr von dem hören. Die Bibel gibt uns keinen Zeitplan, aber einen Stationenplan. Wenn wir es im ganz Groben einmal zusammenfassen, seit Jesus in Bethlehem geboren wurde, hat die Endzeit begonnen. Um mit Daniel zu sprechen, da ist das Letzte, die tönernen Füße, das römische Weltreich, Ton mit Eisen vermengt. Das ist das Letzte, das zerfällt damit. Seit Jesu erster Geburt beginnt Endzeit. Die Bibel unterscheidet von der Endzeit sehr genau die Letztzeit. Die letzte Zeit in jenen Tagen heißt alttestamentlich und am Ende heißt neutestamentlich, hat begonnen mit der Sammlung Israels im Land als Volk. So letzte Abschnitt der Endzeit. Was jetzt noch fehlt, ich sage das einmal, welche Station jetzt kommen wird. Die nächste Station wird das Auftreten des Antichristen sein, in einer weltweiten Herrschaft. Dem läuft jetzt alles zu, diese weltweiten Zusammenschlüsse. Was hätten wir gedacht noch vor weniger als 10 Jahren, dass dieser eiserne Vorhang fällt. Diese weltweiten Zusammenschlüsse, die geradezu danach schreien, dass jetzt einer die Sache in die Hand nimmt. Das Auftreten des Antichristen, seine weltweite Herrschaft ist die nächste Station der Letztzeit. Und dann beginnt das, was aber keine Datumsangabe ist, sondern eine verschlüsselte Angabe. Er hat 3,5 Zeit, wo er seine Herrschaft ausrichten wird. 3,5. Die halbe steht ausdrücklich, er will noch viel mehr, aber es bricht ab. Das bricht ab, das ist die nächste Station mit der gesamten Weltgemeinschaft gegen Israel. Und dann das 1000-jährige Reich und dann das Endgericht. Das sind die Stationen, die noch vor uns liegen. Alle anderen sind vorbei. Wir wissen nicht, wie lange, ich sage es ausdrücklich. Mancher sagt dann, was erkenne ich den Antichristen? Ja, wir müssen die Bibel lesen. Da wird er geschildert, was er tun wird, wie er auftreten wird. Offenbarung 13 zum Beispiel. Alle Zeichen, die uns Jesus nennt, sollen uns zur Erwartung anleiten. Ihr wisset, dass die Zeit nahe ist. Vorletzter Satz in dieser Zusammenfassung. Die Welt geht nicht ewig so weiter, wie sie jetzt ist. Die Weltgeschichte kommt an ein Ende. Die kommt an ein Ende. Und letzter Satz. Es wird ein Gericht geben. Der muss auch gesagt werden, sehr deutlich gesagt werden. Gerade weil jetzt in dieser Endzeit, seit Jesu kommen, ist das Gericht ausgesetzt. Es heißt, die Strafe liegt auf ihm. Jesus ist für uns gestraft und jeder, der ihm vertraut, Jesus sagt, der kommt nicht in das Gericht. Aber es wird am Ende dieser Welt ein Gericht geben, auf das ein jeder nach seinem Tun gerichtet werde. Nicht die Jesusleute. Die Jesusleute werden vor dem tausendjährigen Reich entrückt und im Preisgericht in die Vollendung aufgenommen. Aber die ganze Welt kommt ins Gericht. Soweit als erster Durchgang. Jetzt machen wir wieder eine Pause. Als Jesus von einer Wolke zusehends aufgenommen wurde und den Blicken, den leiblichen Blicken seiner Jünger entschwand, da standen, so berichtet uns Lukas dann Apostelgeschichte 1, Vers 11, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, die beiden Engel. Ihr Männer, was steht ihr da und seht gen Himmel? So wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, so werdet ihr ihn sehen, wiederkommen. Das läutet jetzt die ganze Geschichte der Jesusgemeinde auf dieser Erde ein. Das ist der Hoffnungston. Ihr werdet ihn sehen, wiederkommen. Darum ist die christliche Gemeinde, die bibeltreue Gemeinde, eine erwartende Gemeinde, die auf die Wiederkunft Jesu zulebt. Und genau darum weiß, dass man das nicht ausrechnen kann, sondern dass es völlig unerwartet sein wird. Das biblische Buch, die biblische Prophetie, liegt dann vor uns im Buch der Offenbarung. Ist eigentlich eine heilsgeschichtliche Linie. Wenn man es einmal für sich selber deutlich machen will, in ganz, ganz zusammengefasster, engster Form ist diese ganze biblische heilsgeschichtliche Linie bis zur Wiederkunft Jesu in Daniel 7 da. In dem Bild der Vision von den vier Tieren. Dieses, was in Daniel 7 in konzentriertester Form da ist, ist in Matthäus 24 und 25, wo Jesus ausdrücklich auch Daniel 7 mit aufnimmt, breiter ein wenig ausgeführt. Und zwar besonders an der Stelle, beachtet die Zeichen der Zeit. Und dann wird das weiter entfaltet, und zwar für die Letztzeit. Nicht mehr die Endzeit, sondern die Letztzeit in der Offenbarung. Das ist eine Linie, Daniel 7, Matthäus 24 und das Buch der Offenbarung. Das ist eigentlich, wie wenn sich's weitet. Ich könnte es auch so sagen, Daniel 7, das ist eine riesige Gesamtaufnahme. Matthäus 24 nimmt aus dieser Gesamtaufnahme besonders eine Seite, einen Ausschnitt in den Blick und vergrößert das. Und das Buch der Offenbarung nimmt aus dieser Gesamtaufnahme der Heilsgeschichte dieses Stück Letztzeit heraus und vergrößert das bis in die Einzelheiten. Wir tun gut daran, sehr genau zuzuhören. Offenbarung 1, die Verse 1 bis 3, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Jetzt ist dieses Wort nicht mehr für den Gottessohn bindend. Von Tag und Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht, auch der Sohn nicht, sondern jetzt heißt es, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Jetzt weiß der Sohn, er ist in alles jetzt hineingenommen. Das gehört mit zu dem, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt muss der Sohn nicht sagen zum Johannes, ich weiß auch nicht genau, sondern er weiß, der Sohn weiß jetzt. Er ist sogar der, der diesen gesamten Heilsplan Gottes hinausführt und zum Ende bringt. Die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Die drei Worte geschwind noch anschauen, das letzte in diesem Vers. Er hat sie kundgetan. Das steht eigentlich im Griechischen ein Wort, das heißt auf Deutsch übersetzt, er hat das Signalhorn geblasen. Dieses kundgetan. Also eigentlich so, früher als ich ein Junge war, da war das immer so, frühen Sonntagmorgen, da kam der Feuerwehrhornist mit seinem Fahrrädle. Und dann hat er sich hingestellt an einige Kreuzungen im Ort und hat geblasen und die Feuerwehrleute zur Übung gerufen. Das ist hier gemeint. Höchster Weckton, Alarmton, jetzt gilt's. Das ist nicht eine sachliche Aufzählung so und so, sondern ich kann über dieses Thema, über diese Erwartung der Wiederkunft Jesu nur dann reden, wenn ich bereit bin, sonst verschrecke ich drüber. Wenn ich persönlich bereit bin. Er hat es ihm kundgetan, Signal gegeben. Und jetzt steht da, was in Kürze geschehen soll. Eigentlich steht ganz wörtlich hier, was eilend, fortschreitend geschehen soll. Also das ist keine Zeitangabe in dem Sinn, in Kürze, sondern was eilen, Gott drängt zu seinem Ziel. Gott drängt zu seinem Ziel. Und wir haben ja die biblische Antwort, warum verzieht der Herr mit seinem Kommen? Weil er ihn zerklagt hat. weil er will, dass keiner verloren geht, weil er die Zeit der Gnade, der Einladung, der Mission, des Rufens noch nicht beendet. Es ist zwar nicht so hintereinander gekoppelt, wenn in Matthäus 24 der Heiland sagt, und das Evangelium wird verkündigt werden bis an das Ende der Erde. Manche sagen ja, erst wenn das geschehen ist, wenn das Evangelium zu allen Menschen durchgedrungen ist, dann kann Jesus kommen. Jesus bindet sich nicht an unser Tun. Aber er treibt uns an, was in Kürze geschehen soll. Gott geht seiner Vollendung für diese Welt entgegen. Jetzt ruft ihr's hinaus und ladet Menschen ein. Ladet Menschen ein. Die Zeit der Mission ist nicht vorbei, sondern sie wird immer dringlicher. Und wenn ich nur in dieser kurzen Zeit, seit ich damals den Vorsitz von Licht im Osten übernommen habe, 1985 bis 1995, unsere Väter haben den Missionsbund gleich nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Was haben sie für Mühe aufgewendet, um in diese verschlossenen Länder des Kommunismus hineinzukommen und haben in 70 Jahren Großartiges geleistet. Aber der Missionsbund Licht im Osten hat dann, nachdem die Grenzen gefallen sind, innerhalb von 3 Jahren unendlich viel mehr Menschen erreicht als vorher in den 70 Jahren. Wir sind heute in einem Maßstab fähig, das Evangelium hinauszugeben, wie es noch nie vorher war. Äußeres Beispiel, ich fahre durch den Sieler-Dschungel und plötzlich tippe ich den Sing an und sage, jetzt halte mal, mir fallen die Augen raus. Da steht mitten in einem Dschungeldorf, tief im Dschungel drin, neben der Bambushütte, so ein riesiger Satellitenempfänger. Ich sage, ich bin platt, was soll jetzt das? Da lächelt der Sing und sagt, ja weißt du, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Wir haben ein neues Programm. Wir bauen für die Regionen, da kriegt jede Region einen Satellitenempfänger und dann kriegt einer im Dorf einen Fernseher und wir senden Predigten. Da strömen die Menschen zusammen. Das ersetzt natürlich nicht die persönliche Mission, ist aber ein ungeheurer Wegbereiter. Es ist heute schon so, ich möchte es einmal ganz deutlich sagen, wer auf dieser Erde das Evangelium hören will, der kann es hören. Das war noch nie vorher in der Geschichte dieser Welt. Zwar hören es noch lang nicht alle, aber wer es hören will, der kann es hören. Das Evangelium geht bis an die Enden der Erde. Was in Kürze geschehen soll. Und jetzt heißt es ja in Vers 3 ausdrücklich, denn die Zeit ist nahe. Zeit, da steht das gefüllte Wort Kairos, Gottes Heilszeit. Gottes Heilszeit. Und nahe, es ist vorgerückt. Es ist schon eine Art Zeitangabe. Wir wollen das nicht verschweigen. Wir können nicht sagen, es kommt noch ewig nicht. Nein, die Zeit ist nahe. Wir sehen es in allen Zeichen. Und Jesus sagt, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum Blätter gewinnt, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Wenn ihr in eurer Zeitung alle Zeichen, die ich jetzt nenne, für die letzte Zeit, wenn ihr die lest, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft nahe ist. Selig ist, heißt da in Vers 3, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten. Nur das eine Wörtlein, der da liest, heißt eigentlich ganz wörtlich, der da wiedererkennt. Das ist das Wichtige. Wenn ich zum ersten Mal jetzt zum Beispiel, nehme nicht an, dass einer hier ist, bei dem das so ist, aber wenn zum ersten Mal einer das hört, es gibt Zeichen der Zeit, dann wird das für ihn ein ungeheures Aha-Erlebnis sein. Er wird sagen, tatsächlich so ist's. Wir Christen, wir haben das biblische Wort und erkennen das wieder. Wisst ihr, das wird wichtig sein. Was wird das? Ich sage das jetzt einmal ganz ungeniert, wenn der Antichrist auftritt. Und dann sagt uns die Schrift voraus, dass er von der tödlichen Wunde wieder genesen wird. Das werden wir wiedererkennen. Wenn das geschieht, ich sage es mal ganz lapidar, ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber so kann ich es mir jetzt einmal vorstellen, dass da der mächtigste Mann dieser Erde einem brutalen Attentat zum Opfer fällt. Und dann wird unter riesigem Pomp und weltweiter Anteilnahme die Beerdigung gehalten. Nach 3 Tagen ist dieser Mann wieder da. Was denkt ihr, wie die Menschen dem zufallen? Was denkt ihr? Da werden alle sagen, also deutlicher kann es nicht mehr sein, das ist kein Mensch nur. Und sie werden ihm alle zufallen. Und dann wird es einige geben. Und die werden sagen, so steht's schon in der Schrift. Und jetzt ist vollends ganz deutlich, das ist der Wiederchrist. Und wenn Sie das sagen, das werde ich noch deutlicher, das sagt der Vater mittags nach dem Essen in der Familie, und dann wird sein Sohn aufstehen und wird sagen, Vater, ich habe ganz arg viel von dir profitiert. Durch die ganzen Jahre. Ich achte dich ganz hoch, aber du bist ein ewig Gestriger. Und es tut mir ganz arg leid, jetzt beginnt die neue Zeit. Und jeder, der da nicht mitmacht, das ist ein Hemmschuh. Vater, ich muss dich melden. Da wird der Sohn den Vater ausliefern und verraten. Und der Bruder den Bruder. Darum heißt es in Offenbarung 13, es war dem Tier gegeben, wieder die Heiligen zu streiten und sie zu töten. Der Weg der Jesusleute, die am Wort Gottes festhalten, wird nicht der Höhenweg sein, sondern der Weg hinein in wirkliche, bis zum Lebenseinsatz gehende Verfolgung. Darum ist die ganze Offenbarung geschrieben, damit ich es wiedererkenne, wenn es geschieht. Es ist ein riesiger Schutz vor Verführung. Und ist geschrieben zur Vorbereitung. Anders, ich sage es noch einmal, anders können unsere Brüder und Schwestern in Indien ihren Dienst nicht tun, als dass sie dieses Wort für sich ganz persönlich ernst nehmen, dass es dem Bösen gegeben ist, die Heiligen auch zu überwinden und zu töten. Aber dass sie wissen, das ist für sie eines der wichtigsten Jesusworte, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Aber diese Furcht muss man erst einmal ablegen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, sondern vor dem, der Leib und Seele in die Hölle verderben kann. Wir sind wahrscheinlich alle miteinander noch in dieser Furcht vor denen, die den Leib töten können. Ich habe das im Oktober, ich habe es erzählt, noch einmal ganz hautnah erlebt, als wir in dieses Dorf nach Podoracu gingen, war noch ungefähr 2 Stunden Fußweg weg und dann kommt der Bote und sagt dem Singh, die Terroristen haben in der Nacht die Häuser dort, in denen schon alles vorbereitet waren zu unserer Übernachtung, angezündet, niedergebrannt, die Kirche dort. Und es hängen im ganzen Dorf Briefe, wer teilnimmt an dieser Versammlung für den Gott Jesus, den werden wir töten. Wir werden ihm die Arme und Beine abschlagen. Und dann schaut der Singh mich an und sagt, sollen wir weitergehen? Es war ja nicht nur meine Person, sondern es war auch der Friedemann dabei, mein eigener Sohn war dabei, die Regina war dabei. Da packt einen das. Da packt einen das. Und auch noch verbunden mit dem Gedanken, jetzt handelst du völlig unverantwortlich für die anderen. Und dann ist mir genau dieses Wort, hat mir der Geist Gottes gegeben. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Und das andere Wort, der Mietling flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Ich habe in dieser Viertelstunde, solange wir da miteinander geredet haben, der Singh und ich, wir haben den anderen gar nichts gesagt, habe ich die Wirklichkeit dessen erlebt, ich kann die Furcht ablegen vor denen, die den Leib töten. Ich sage das ganz ungeniert, das hat mir Mut gemacht für weitere solche Dinge in meinem Leben. Ich habe das vorher nicht geglaubt, dass ich das kann. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht glauben, dass du es kannst. Aber wenn die, wenn die Zeit kommen wird, dann wird uns der Herr die Kraft dazu geben. Ist so weitergegangen, dass wir in das Dorf gegangen sind. Es waren mehr als 1000 Menschen versammelt. Die haben auf uns gewartet. Die ließen sich durch die Drohungen nicht einschüchtern. Wir haben in dieser Nacht dann zuerst den Gottesdienst gehalten, dann wurde ein Film gezeigt, es ging bis morgens 3, 4 und ich saß dann auch bei den Menschen, als ich zurückging in die Hütte, die sie für uns notdürftig hergerichtet hatte, da saßen im Doppelkreis unsere ganzen Evangelisten um die Hütte her und haben die ganze Nacht gebetet. Und haben gesagt, Herr, wir vertrauen dir, dass das jetzt nicht der Zeitpunkt ist, wo das Martyrium da ist. Wir möchten Zeugnis weitergeben. Die Terroristen sind in dieser Nacht in Sichtweite gewesen und haben nicht geschossen. Haben nicht geschossen. Ist nichts passiert in der Nacht. Jesus will, dass wir wissen, was da kommt. Ich kann jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen, möchte auch noch Zeit geben, damit man die eine oder andere Frage, die sicher der andere hat, noch. Aber es kommt jetzt hintereinander in der Offenbarung dieser Blick. Zunächst Kapitel 4 und 5, der Blick in die Regierungszentrale. Was geschieht dort? Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen, das Buch. Und es öffnet das Buch mit den 7 Siegeln. Dieses Buch ist eigentlich der letzte, das Testament, der Heilswille Gottes und der Jesus vollführt das. Dann kommen die Siegelgerichte, die Posaunengerichte bis hin zu den Schalengerichten. Kapitel 11 ist über Israel, Kapitel 12 die Gemeinde, Kapitel 13 der Antichrist. Kapitel 14, die Entrückung der Gemeinde. Kapitel 19, die letzte große Schlacht Harmagedon. Kapitel 20, das tausendjährige Reich. Und Kapitel 21, das neue Jerusalem. Da öffnet uns Christus den Blick und zeigt uns, wie dieses Heil vollendet sein wird. Diese Welt wird nicht immer besser. Diese Welt wird gerichtsreif. Darf ich dieses Wort noch an den Schluss setzen aus Matthäus 24? Gerade nachdem er alle die Zeichen gesagt hat, da sagt Jesus: Das ist aber noch nicht das Ende, sondern ist der Anfang der Wehen. Und Wehen, das heißt ja, Neues wird geboren. Das ist unser Blick als Jesusleute. Je schauriger es in dieser Welt zugeht, wie schnell hat er, wie heißt unsere Zeitung, Kirchheimer, der Tech-Bode, wie schnell hat der Tech-Bode diese Spalte, die gute Nachricht, wieder aufgegeben? Die kommt nicht mehr. Der hat er vor einiger Zeit eingeführt, auf der zweiten Seite unten. Das war vielleicht 3-4 Mal ist das erschienen. Und dann waren so Geschichten, Katze sitzt auf hohem Baum, Feuerwehr rettet sie. Mehr war da nicht drin. Das kommt nicht mehr, weil es keine nachrichtenswerte gute Nachricht gibt in der Welt. Sondern das strutzt geradezu, wenn man das liest, Seite um Seite. Diese Welt, es wird immer schlimmer. Aber unser Blick heißt, das sind nicht die Todeszuckungen. Das ist der Anfang der Wehen. Jetzt kommt Gottes Heil zum Durchbruch, zur Vollendung. Muss ich immer wieder erzählen, weil mir das selber so eindrücklich geblieben ist. Ich stehe da an der Tankstelle. Tank, einer neben mir schimpft wie der Rohrspatz, schon wieder das Benzin teurer. Ich höre mir das ein Weilchen an und dann sage ich so lapidarhin: Sie müssen überhaupt nicht schimpfen, das steht schon in der Bibel. Was sagt er? Das Benzin teurer wird, steht in der Bibel. Ja, habe ich gesagt, das steht schon in der Bibel. Das will ich sehr. Ich hatte da mein Gideon-Testament in der Tasche dabei und habe in Matthäus 24 gelesen. In der alten Luther-Übersetzung steht nämlich dort, wo ich vorher gesagt habe, es werden Hungersnöte sein hin und her. Das steht dort. Und es wird sein teure Zeit. Habe ich ihm gesagt, sehen Sie, das steht schon in der Bibel und das Benzin wird immer noch teurer werden. Da war der ungeheuer interessiert. Steht denn noch mehr drin, was da kommt? Habe ich gesagt, jawohl, da steht noch sehr viel mehr drin. Ich habe mit dem Mann sehr lang gesprochen und wir haben uns verabredet, uns mal wieder zu treffen. Ich habe ihn aber nicht mehr getroffen. Also als es vorbei war, hat sie nicht mehr so interessiert. Aber das hat den Nagel bei ihm eingeschlagen, dass wir das sehen. Zudem ist das Wort da, dass wir selber Getröstete sind, es wiedererkennen, gefeit sind vor der Verführung und in dieser immer größeren Erwartung leben. So, wer hat eine Vertiefung, eine Ergänzung, eine Frage?
Was wollte da Jesus seinen Zeitgenossen sagen, wenn er ihnen sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch?
Da verhebt er zunächst auf seine Person ab. Ich, der König des Reiches, bin jetzt da. Weil diese gleiche Stelle, die kann im Griechischen auch übersetzt werden, beziehungsweise Jesus hat ja aramäisch-hebräisch gesprochen, da heißt es auch, das Reich Gottes ist inwendig in euren Herzen. Dort will er hin. Aber das wollte er ihnen sagen, mit dem, dass ich da bin, ist das Reich Gottes, jetzt fängt es an. Und er gebraucht ja immer wieder dieses Gleichnis und zeigt, dass das Reich Gottes ist wie etwas, das wächst. Das Kleinste unter allen Samen, das aufwächst. In seiner Person, im König des Reichs, beginnt das Gottesreich. Und wir sammeln die Bürger des Reiches. Das will ich Jesus dann in der Ewigkeit fragen, weil wenn ich jetzt die Frage stelle, gibt mir die Schrift keine eindeutige und klare Antwort, sondern stellt nur fest, so ist es. Wie das, warum das Gott so in seinem Heilsplan zugelassen hat, das will ich Jesus in der Ewigkeit fragen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann nicht hinausfragen über das, was in der Schrift steht. Wir können die Frage stellen, aber müssen dann bescheiden antworten, so ist keine Klarheit gegeben, warum. Wir können nur annähernd so sagen, das Böse, die Schlange, ermöglicht eine Liebe, die sich entscheiden kann. Das will Gott auf jeden Fall. Eine Liebe, die sich entscheiden kann. Aber warum er dazu die Schlange gebraucht, gerade das Böse, wir können schon mit Hesekiel antworten, den abgefallenen Obersten der Engel, den Luzifer. In der Ewigkeit ist Zeit für viel, viel Unterricht.
Und da heißt es, aber du dir mit nichts fragen.
Gut. Ich denke schon, dass das Kommen Jesu für seine Gemeinde und für Israel ist, aber noch nicht für die ganze Welt. Wie das sein wird, wir werden es sehen, erleben, aber wie das sein wird, können wir jetzt noch nicht deutlich voraussagen. Es wird noch nicht dieses Kommen sein, wo es heißt, dann werden sich alle Knie beugen müssen, sondern dieses Kommen vor dem tausendjährigen Reich zur Entrückung der Gemeinde, zur Bekehrung Israels, wird noch nicht für die ganze Welt zweifelsfrei überzeugend sein. Aber sie werden wallfahren zum Zion und sich Weisung holen. Das tausendjährige Reich wird dann anbrechen. In welcher Gestalt er dann da sein wird, das weiß ich nicht. Aber da stimme ich Ihnen zu. Wenn aber die Bibel vom Kommen des Menschensohnes in der Herrlichkeit mit seinen Engeln redet, das ist das letzte Kommen gemeint.
Ich habe noch eine Frage aus Daniel Buch, Kapitel 2, und zwar Verse 42 und 43, wo da steht, es wird zwei Reiche, und zwar eines Reich heißt Don und das andere heißt Eisen. Und die werden auseinander speichern. In welche Reiche sind das gemeint? Daniel 2, 42 und 43.
Die Füße teils aus Ton, teils von Eisen. Ein zerteiltes Königreich, Eisen mit Ton vermengt, ein Teil ein starkes und ein Teil ein schwaches Reich. Da ist das letzte Reich, das römische Weltreich, gemeint. Mit all diesen, das sind ja dann auch die Füße, die zehn, der Zehn-Staaten-Bund, der an anderer Stelle in der Prophetie noch deutlicher auftritt. Daniel hat es ganz komprimiert.
Ist das nicht zum Beispiel jetzt das römische Reich und das Islam?
Eisen mit Ton vermengt, wir sind zum Beispiel heute Nachfolgestaaten des Römischen Reiches. Seitdem gab es ja kein Weltreich mehr. Und das muss jetzt, ich kann es nicht definieren, was Ton ist und was Eisen.
Ja gut, weil der Islam, er herrscht auch überall und er hat Weltreich geworden, ja, und gewinnt immer wieder.
Aber der Islam ist eine Ideologie, keine Machtentfaltung in dem Sinn. Deshalb, mit dem römischen Weltreich ist eigentlich die Geschichte der Reiche aus. Sowohl in dem Bild Daniel 7 von den vier Tieren, wie in dem Bild von den Götzengestalt mit dem goldenen Haupt. Das römische Reich ist das letzte, das weltumspannend seine Fühler ausgestreckt hat. Seitdem gibt es keines mehr. Das letzte wird das antichristliche Reich sein.
Das hat noch 10
Zehen. Ja, 10 Zehen. Ja. Wie das dann aussehen wird, ihr wisst ja, wie man da schnell in Versuchung kommt, als die EWG 10 Staaten hatte. Also das ist, jetzt sind es ja, ich weiß nicht wie viel, wir können das noch nicht sehen, aber wir werden es wiedererkennen. Diese 10er-Zahl wird genau vor Augen stehen nachher, plus dem Antichristen. Wir werden das sehen. Jetzt lesen wir es noch, damit wir es wiedererkennen, wenn es kommt. Aber ich denke, wir sollten uns vor festlegenden Auslegungen hüten. Es ist manches sehr hilfreich, was man liest in der Literatur und was da einem gesagt wird, aber ich kann mich nicht festlegen. Ich denke an den Tag, da war ich noch Pfarrer in Holzgerlingen, ich fahre durch Altdorf, winkt ein Bruder ganz wild, ich sage, halt und sage, was ist denn aber, Johannes? Er sagt, jetzt wissen wir, wer der Antichrist ist. Da sage ich, wer? Wenn sie nicht gehört, auf der Papst haben sie geschossen. Tödliche Wunde. Wird wieder heil am Abend. Ich glaube, es war fast der gleiche Tag, das Attentat auf Reggen. Es war fast identisch in der gleichen Zeit. Und dann hat er gesagt, das könnte auch der sein. Warten wir es ab. Nicht festlegen, aber ruhig mitdenken. Ich würde nicht sagen, das gehört zum Plan Gottes für die Endzeit, sondern ich würde sagen, das steht unter diesem Plan, dass Gott das Heil vollenden will, aber da mischt immer der andere mit. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn Jesus sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, heißt das nicht. Ich karikiere einmal, Gott sitzt auf seinem Thron und er will, dass Ungerechtigkeit geschieht, sondern da mischt der Herr dieser Welt mit. Der ist ja immer mit dabei und versucht auf alle Weise die Vollendung dieses Heilsplans zu stoppen. Insofern sind wir als Christen deutlich gerufen, Ungerechtigkeit beim Namen zu nennen. Ganz klar. So sie aber uns persönlich betreffen und wir sie beim Namen nennen und erfahren keine Änderung, sind wir ins Leiden gerufen. Weil ein Christ wendet keine Gewalt an. Feierleihstiefel. Aber wir können nicht schweigen zu dem, dass auf dieser Erde zum Beispiel die Lebensmittel in solcher himmelschreienden Ungerechtigkeit verteilt sind. Können wir nicht schweigen dazu. Nur das große Reden nützt auch nichts. Sondern lasst uns an unserem Teil handeln und Zeichen setzen. Das ist zum Beispiel einer der Antriebe, warum wir in unserer Indienarbeit ganz gezielt beides miteinander verbinden. Missionarische Arbeit und soziale Hilfe. Um zu zeigen, wir finden uns mit der Ungerechtigkeit nicht ab. So, ich denke, wir haben heute 2 Stunden intensiv miteinander nachgedacht. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir können jetzt nur kindlich danken. Du hast uns nicht im Unklaren gelassen. Du hast nach deiner Himmelfahrt noch einmal das Fenster aufgemacht und mit dem Johannes gesprochen. Und er hat es uns aufgeschrieben. Und jetzt wissen wir aus deinem Wort, was auf uns zukommt. Wir können es wiedererkennen. Wir zittern davor, was da alles auch an Schwerem drinsteht. Aber wir beten dich an, denn im Tiefsten ist in unserem Leben ein Freudenton da. Wir kommen zu dir. Wir gehen diesem Augenblick entgegen. Darauf leben wir zu, wo wir dich sehen werden, wie du bist, und wir werden dir gleich sein. Und nichts und niemand kann uns dann mehr aus deiner Gegenwart reißen. Lob sei dir. Amen.